Eine Stimme in der Krise. Wir sind heute Morgen auch sehr spontan mit allem, muss ich gestehen. Ne? Also die Lydia, die gesungen hat, ist spontan heute Morgen eingesprungen und singt mit. Jawohl, mal Applaus dafür. Sehr großartig. Der Stefan, der hat mich heute Morgen auch hier abgefangen, während dem Eingang gesagt, hey, wir müssen das machen. Und da ist es so schön, wenn Gemeinde lebendig ist, wenn es irgendwie unterwegs ist und wir merken, da haben Leute ein Anliegen und wir setzen uns füreinander ein und sind miteinander unterwegs. Deswegen betone ich das auch nochmal mit dem Degerfeld. Ne? Also echt eine Riesenchance da oben. Und wir sind schon lange dran und fragen, wie können wir Menschen erreichen da oben, gerade in diesem Multikulti, was der Stefan auch angesprochen hat, ne? was da ist. Und insofern vielleicht dieses Fest, was da jetzt stattfindet, wo wir spontan in Anführungszeichen mit dabei sind, auch eine super Chance, einfach da zu sein. Einfach da sein. Es ist auch mein Motto heute Morgen. Ich muss gestehen, ich lag die letzten 3 Tage relativ flach und mir ist es sehr schwer gefallen, mich zu konzentrieren. Und dann hast du so eine Predigt und dann weißt du, Haggai kommt und es geht weiter mit diesem Thema und dann liest du dir diesen Abschnitt durch, der noch vor dir liegt und denkst dir, warum? Warum muss ich jetzt über Haggai predigen? Was möchte Gott jetzt da noch sagen? Und Jennifer hat letzte Woche schön das 2. Kapitel aufgemacht. Wir haben darüber gesprochen und ich habe vor 2 Wochen schon das 1. Kapitel angesprochen. Und wir haben beide gemerkt, irgendwie hat dieses Buch was ausgelöst. Und zwar nicht das, was wir eigentlich planen und was wir eigentlich so gerne auf dem Herz haben, nämlich die Leute gehen begeistert und motiviert und sind dabei, sondern was wir gespürt haben, war eher Irritation. Uns sind viele Menschen begegnet, wir haben Kommentare zurückbekommen. Also ich habe, glaube ich, nach diesem 1. Gottesdienst so viele Leute gesprochen wie selten auf einen Gottesdienst. Und es war ganz unterschiedlich. Also es gab Leute, die kamen direkt und haben mir gute Ratschläge gegeben. Das mag ich mir ganz besonders. Super cool. So, wie man es anders hätte machen können. Und es ging dabei überhaupt nicht um Haggai, sondern es ging tatsächlich nur um diesen einen Abend, den ich angekündigt hatte. Und ich war so, im Nachhinein war ich so dankbar. Vielleicht hat er bei euch auch Irritation ausgelöst. Vielleicht seid ihr auch jetzt irritiert, weil ihr nicht wisst, über was ich gerade eigentlich spreche. Egal, wisst ihr, was schön war? Es wurde darüber gesprochen. Da war was lebendig, da war was unterwegs, da war auf einmal so ein Miteinander da. Und manche haben sich gefragt, was wollte der überhaupt? Andere haben vielleicht gedacht, oh, das hätte ich jetzt anders gemacht. Ich hatte auch ganz persönliche Gespräche mit Leuten, die echt betroffen waren, wo ich mich dann auch fast entschuldigt habe, sage ich, wollte niemandem ein schlechtes Gewissen machen, darum ging es überhaupt nicht. Aber es war ehrlich und es war auch gut. Und manchmal ist Gott so. Und ich erlebe das ganz oft auch. Man denkt immer, der Pastor, der hat alles geplant, der hat das so auf dem Schirm und alles läuft. Nein, ich erlebe ganz viel Irritation, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Und stehe da mit großen Augen und frage mich, was hast du dir dabei jetzt gedacht? Aber wenn ich zurückblicke, stelle ich auch ganz oft fest, es war gut. Das war gut, dass es da mal irgendwie gerüttelt hat. Es war gut, dass ich da nicht im Vollbesitz meiner Kräfte war und irgendwie geplant habe und meinen Weg gegangen bin. Es war gut, dass ich mal vor der Wand stand und das Gefühl hatte, hier geht es jetzt nicht weiter. Es war gut, mal im Innersten aufgerüttelt zu werden, vielleicht auch mal mit einem schlechten Gewissen. Haggai, ich weiß nicht, in welcher Situation du dich befindest. Ich weiß nicht, ob dir die Predigten der letzten Wochen gehört hast, du es mitbekommen hast, es geht um diese Geschichte der Volkes Israel, also des jüdischen Volkes eigentlich, der Juden, die im Exil in Babylon waren und dann zurückkommen und anfangen, ihren Tempel wieder aufzubauen, der zerstört ist. Und dann kommt jede Menge Unruhe, dann kommen Anfeindungen, dann kommen Dinge, die ihnen scheinbar klar machen, jetzt ist die Zeit nicht, da weiterzumachen. Und sie lassen das mal brach liegen, ein bisschen, bauen ihre eigenen Häuser. Und dann kommt der Prophet Haggai und sagt, ja Leute, aber Gott sagt, ihr sollt mal das Haus des Herrn fertig bauen. Wie kann es sein, dass ihr euch schön einrichtet und das Haus Gottes liegt hier in Schutt und Asche? Und dann lassen sie sich überzeugen. Sie lassen sich mal irritieren vielleicht auch. Sie lassen sich mal aufrütteln und sie gehen los und die fangen an. Und sie kriegen eine Zusage von Gott. Und Gott fängt an, das wieder zu segnen. Und er sagt, ja. Und wenn wir jetzt gemeinsam anfangen, dann will ich euch segnen und dann werdet ihr das auch zu spüren bekommen in eurem ganz praktischen Lebensalltag, wie ich da bin und wie ich euch begleite. Jennifer hat sehr schön da letzte Woche über dieses Thema gesprochen. Und heute schauen wir uns einfach diesen letzten Absatz mal an und lassen uns vielleicht nochmal neu irritieren von dem, was da steht und gucken aber, ob wir da was rausfinden können. Ich lese euch mal vor, die letzten Verse aus dem Buch Haggai, Kapitel 2, 10 bis 23. Am 24. Tag des 9. Monats des 2. Jahres der Herrschaft von König Darius sandte der Herr dem Propheten Haggai folgende Botschaft. So spricht der Herr der Allmächtige. Stell den Priestern die folgende Frage zum Gesetz. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und damit ein Stück Brot, gekochtes Wein oder Olivenöl oder irgendeine andere Speise streift, wird diese dann ebenfalls heilig? Die Priester antworteten, nein. Haggai fragte weiter, wenn jemand, der unrein geworden ist, weil er einen Leichnam berührt hat, das gehört zu den jüdischen Reinheitsvorschriften, dann einen der genannten Gegenstände streift, wird dieser dann ebenfalls unrein? Die Priester antworteten, er wird unrein. So war es im Gesetz vorgeschrieben. Da erwiderte Haggai und sagte, so ist es auch mit diesem Stamm und diesem Volk vor mir, spricht der Herr. Alles, was sie tun und alles, was sie dort opfern, ist unrein. Deshalb denkt über diesen Tag und darüber hinaus nach. Wie ging es euch, bevor Stein auf Stein für den Tempel des Herrn gelegt wurde? Früher war es so, kam man zu einem Kornhaufen von 20 Maß, waren es nur 10. Kam man, um 50 purer Traubensaft zu keltern, waren es nur 20. Ich habe Trockenfäule und Mehltau und Hagel geschickt, um die Früchte eurer Arbeit zu vernichten. Dennoch wolltet ihr euch nicht zu mir wenden, spricht der Herr. Denkt über diesen Tag und darüber hinaus nach. Vom 24. Tag des 9. Monats an, dem Tag der Grundsteinlegung des Tempels des Herrn, sollt ihr Folgendes bedenken. Liegt denn die Saat noch in der Scheune? Oder tragen Weinstock, Feigenbaum, Granatapfelbaum und Olivenbaum schon Früchte? Von diesem Tag an werde ich wieder segnen. Diese zweite Botschaft sandte der Herr Haggai am 24. des Monats. Sag Serubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde Himmel und Erde erschüttern. Königsthrone werde ich stürzen und die Macht fremder Reiche brechen. Ich werde ihre Streitwagen mit den Wagenlenkern umstürzen. Die Pferde werden samt ihren Reitern fallen und jeder wird durch das Schwert seines Bruders umkommen. Doch an diesem Tag, spricht der Herr der Allmächtige, werde ich dich, Serubabel, Sohn Shealtiels, mein Knecht, halten wie einen Siegelring, spricht der Herr. Denn ich habe dich erwählt, dies sagt der Herr der Allmächtige. Ja, klar, oder? Doch alles gesagt, schöne Bilder, die er da bringt, was er da so sagt, schöne Gedanken und irgendwie stehen wir jetzt vielleicht davor, ich denke so, vielleicht haben die das einfach besser verstanden, was Gott jetzt durch Haggai ihnen sagen wollte in diesem Augenblick, als wir das heute vielleicht verstehen, wenn wir hier sitzen. Was drückt er da eigentlich aus? Jennifer hat letzte Woche eine schöne Frage gestellt, die so im Nebensatz kam, die habe ich ein bisschen aufgegriffen, diese Frage. Auf welchen Verheißungen stehen wir eigentlich? Was sind die Verheißungen, auf denen wir stehen? Die Folie habe ich auch, glaube ich, ne? Das steht irgendwo, die Frage, genau, da sind wir. Auf welchen Verheißungen stehst du? Wir müssen vielleicht nicht alles verstehen. Manche Texte dürfen uns irritieren. Manche Zusammenhänge sind uns nicht so ganz klar. Manche Formulierungen irgendwie fremd. Aber bei all dem ist doch die Frage, auf was stehen wir? Was ist das, was es ausmacht? Und ich muss euch gestehen, auf meinem Zettel steht außer den Folien nichts drauf, weil ich habe mich auch dafür entschieden, meine Predigt heute Morgen nochmal komplett umzuschmeißen. Ich habe noch neue Bilder hingeschickt, dass da neue Sachen sind, weil es mich auch irritiert hat und weil ich gemerkt habe, nee, das, was ich da hatte, das, was ich mir überlegt hatte, das, was auf meinem Zettel stand, das war es nicht. Das ist es nicht. Sondern ich bin bei einem einzigen Wort in diesem Text, den ich euch gerade vorgelesen habe, hängen geblieben. Ein einziges Wort, wo ich dachte, für mich hat das Klarheit reingebracht. Für mich war das Entscheidende in diesem Abschnitt, den ich euch vorgelesen habe, der es für mich verständlich gemacht hat. Und ich habe euch dieses Wort mal in Form eines Bildes mitgebracht, nämlich ein Siegelring. Vielleicht habt ihr das gehört, in dem allerletzten Satz, in dem allerletzten Vers schreibt oder sagt Haggai, an diesem Tag, spricht der Herr, der Allmächtige, werde ich dich, Serubabel, Sohn Shealtiels, mein Knecht, halten wie einen Siegelring. Denn ich habe dich erwählt, sagt der Herr, der Allmächtige. Ja, ist ein schönes Bild, so ein Siegelring. Ja, weiß nicht, ob ihr einen Siegelring kennt. Also Siegelring ist ein Ring mit einem Siegel drauf. Ein Siegel, das sind jetzt hier diese Eingravierungen sozusagen. Das kann entweder in Initialen sein oder es sind irgendwie Wappen oder sowas. Und damit drückte der Herr, dem dieses Siegel gehörte, der für ein etwas stand, konnte dann in Wachs sozusagen dieses Siegel eindrücken und damit etwas besiegeln oder in Tinte oder mit irgendeiner Farbe sein Siegel unter etwas setzen, um etwas zum Ausdruck zu bringen. Zu sagen, das ist von mir, meins, das ist echt. Das ist meine Autorität, die in diesem Stück Papier, in diesem Brief, in diesem was auch immer steckt. Und dafür trug man diesen Ring mit diesem Siegel drauf, um entsprechend das einprägen zu können, es beglaubigen zu können. Dafür benutzt man heute ja auch immer noch Siegel. Wenn ihr mal beim Notar wart oder sowas und dann Verträge offiziell geschlossen werden, dann ist dann auch so dieses wachsähnliche Zeug da mit drauf, wo dann das Siegel drauf gedrückt wird. Sagen, das ist beglaubigt, das ist echt, das gilt. Und so gibt es diese Ringe, wo eben diese Dinge eingeprägt sind. Und Gott sagt, dich, Serubabel, trage ich wie diesen Siegelring. Dieses Bild war dem Serubabel vertraut. Der konnte damit was anfangen. Und die anderen, die es gehört haben, wahrscheinlich auch. Denn ein bisschen weiter vorher gab es einen anderen Propheten, der Prophet Jeremia, der hat auch Gottes Wort dem Volk gesagt, und zwar bevor sie ins Exil geführt wurden. Und da heißt es, der Herr spricht, so wahr ich lebe, selbst wenn du, Joachim, Sohn des Joachim und König von Juda, also es geht um den König von Juda, der Siegelring an meiner Hand, an meiner rechten Hand wärst, ich würde dich dennoch von dort wegreißen. Gott hat angekündigt, ihr Könige von Juda, ihr Volk von Juda, ihr haltet euch nicht an meine Gebote, ihr macht nicht das, was meinem Willen entspricht. Und deswegen werde ich euch wegreißen. Ich werde euch verlassen. Und er vergleicht es hier mit einem Siegelring. Selbst wenn du so wertvoll wärst wie mein Siegelring, ich würde es wegtun. Und jetzt am Ende des Buchs Haggai, nachdem das Volk wieder angefangen hat, den Tempel zu bauen, sagt Gott, und du, Serubabel, dich werde ich tragen wie meinen Siegelring. Ich erneuere hier etwas. Ich stelle etwas wieder her, was abgerissen war. Ich stelle etwas wieder her, was zerstört und kaputt war. Ich habe euch mal einen Stammbaum mitgebracht aus Matthäus 1. Da wird der Stammbaum von Jesus Christus beschrieben. Und das ist so der zweite Abschnitt davon. Da heißt es nach dem babylonischen Exil. Joachim war der Vater von Shealtiel. Shealtiel war der Vater von Serubabel. Serubabel war der Vater von Ebihud. Ebihud war der Vater von Eliakim. Eliakim war der Vater von Asor. Asor war der Vater von Zadok. Zadok war der Vater von Achim. Achim war der Vater von Eliud. Das sind so diese Bibelstellen, die man unheimlich gern liest. Eliud war der Vater von Eleasar. Eleasar war der Vater von Matthan. Matthan war der Vater von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Ehemann Marias. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Also, Stammbaum Jesu und der Serubabel kommt da drin vor und der Joachim auch und der Shealtiel, von dem wir schon gehört haben. Was deutlich wird, das sind Nachfahren König Davids. Das ist diese Linie, das ist dieser Bund, den Gott mit David geschlossen hat, zu sagen, dein Königtum, dein Reich soll bestehen. Es wird bestehen und ich werde es segnen. Und zwischendrin hat Gott gesagt, nee, ich reiße diesen Siegelring, diesen Bund, den ich geschlossen habe, den reiße ich ab, das zählt nicht mehr. Aber in dem Augenblick, wo das Volk umkehrt, wo das Volk anfängt, wieder Gottes Willen zu tun, wo das Volk sich wieder entscheidet, sagt Gott, und von dem Augenblick an setze ich mein Siegel wieder über euch. Ich stehe wieder zu meinem Bund, ich erneuere diesen Bund, ich erneuere diesen Vertrag, den wir miteinander geschlossen haben. Paulus schreibt im Epheserbrief Kapitel 1 auch etwas von diesem Siegel. Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Also hier zieht sich zum einen etwas durch mit diesem Siegel, was auch für uns heute noch gilt, was nicht nur damals war, sozusagen dieser Bund, diese Verheißungen, auf denen wir stehen, dieses Siegel zieht sich durch. Und wir als die Gläubigen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben, die sind mit dem Heiligen Geist auch Teil dieses Erbes, Teil dieses Bundes und versiegelt. Was bedeutet das jetzt? Und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen auf den Abschnitt aus dem Buch Haggai. Ein Siegel steht erstens für Reinheit und Echtheit. Ja, also das ist das von dem Beglaubigen her. Zu sagen, jawohl, wenn dieses Siegel drauf ist und das Siegel nicht gebrochen ist, dann hat keiner irgendwie was daran verändert. Dann ist das rein, dann ist das so, wie es sein soll. So wie es eingepackt wurde, ist es immer noch drin. Nicht beschädigt. Es ist echt. Das Siegel ist echt. Das kommt von dem, der gesagt hat, von dem es kommt. Also in dem Fall von Gott. Gott besiegelt das. Erinnert ihr euch noch, was in dem Text stand, wo Haggai die Priester fragen soll, wann was rein und unrein wird? Ja, mit diesem geweihten, geheiligten, was er in seinem Zipfel trägt und wenn das anderes berührt. Und wir stellen fest, unrein wurde es schnell. Ja, also man hat festgestellt, wenn da was Unreines war, was anderes Unreines berührt hat, dann wurde das nach dem jüdischen Gesetz auch unrein. Aber andersrum ging es nicht. Also wenn da irgendwas Geheiligtes was anderes berührt hat, dann wurde das andere nicht heilig dadurch. Was bedeutet dieses Siegel für uns? Bedeutet, Gott reinigt, was uns belastet. Teil dieses Siegels, Teil dieser Versiegelung Gottes ist es, dass wir unter seiner Gnade stehen. Und er hat das zugesagt. Das ist eine Verheißung, auf der wir stehen. Verheißung von Reinheit. Hesekiel 36, 25 und 26. Da sagt Gott, dann gieße ich reines Wasser über euch aus und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Eine Verheißung, auf der die Leute damals standen, auf der wir heute stehen dürfen, weil Gottes Heiliger Geist da ist. Weil Jesus Christus das getan hat, dieses Gesetz auf den steinernen Tafel zu nehmen und zu sagen, ich mache es lebendig, ich schreibe es ins Herz und ich komme mit meinem Heiligen Geist und lebe in euch und mache euch lebendig. Und ich versiegle euch mit diesem Heiligen Geist. Ihr dürft rein sein. Ihr seid echt. Und ich weiß nicht, wie oft genau dieser Punkt ist, wahrscheinlich am allermeisten, dass wir, ja, ich würde sagen, dass wir auch als Christen, als Gläubige fallen, zweifeln, uns selbst rausnehmen aus der Gnade Gottes, uns selbst verurteilen. Bitterkeit, Spannung, die bei uns kommt, an andere weitergeben, lieblos werden. Ich glaube, es hat ganz viel mit diesem Thema der Reinheit zu tun. Ich glaube, Reinheit ist der größte Fallstrick, den es in dieser Welt gibt. Und wenn es einen Widersacher gibt, wovon ich überzeugt bin, also einer, der versucht, uns aus dieser Nähe, aus diesem Siegel Gottes herauszubringen, dann versucht er es mit diesem Thema unrein. Und mit den Lügen, die uns sagen, du bist nicht gut, du bist schlecht, das war falsch. Bis der Druck so arg wird in uns, dass wir sagen, ja, da bin ich es auch. Und dann mache ich es erst recht. Das Bild bei Haggai macht relativ deutlich, du wirst nicht von alleine rein. Du kannst dich noch so anstrengen. Aber du wirst es nicht schaffen, sondern du brauchst die Gnade Jesu, du brauchst das Geheiligte in dir. Und wenn das da ist, dann ist es rein und dann stehst du unter dieser Gnade. Legitimiert das alles, was wir tun an irgendwelchen Schulddingen, irgendwelchen Sachen? Nein, überhaupt nicht. Darum geht es nicht. Aber es hat was mit unserem Wert, mit unserer Identität zu tun, wer wir sind und wie wir uns verstehen. Und das Siegel, was gilt, das ist eine Verheißung, heißt, Gott nimmt alle unsere Unreinheit. Das Schuld ist oder was auch immer, welche Art das auch immer sein mag. Das ist ein ganz großes Spektrum. Er nimmt es und er wäscht es rein. Und er steht zu seinem Wort. Das Zweite, für was ein Siegel steht, ist Verbindlichkeit. Gott verspricht Segen, bevor wir ihn sehen. Also ein Siegel sagt, da kannst du dich drauf verlassen. Da ist das Siegel drauf. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, gab es mal eine Werbung, die früher so ausdrücken sollte. Das ist Qualität. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Verbindlich. Bei Haggai hieß es, trägt denn der Olivenbaum und der Granatapfelbaum und all diese Sachen, tragen die denn schon Früchte? Ist denn der Weizen schon eingefahren? Ist das Korn schon drin? Nein. Aber ich verspreche euch, vom heutigen Tage an werdet ihr Segen empfangen. Und es wird nicht so sein wie vorher, wo ihr euch abmüht und denkt, ihr habt, und es ist dann doch weniger, als ihr eigentlich vermutet hatte oder eigentlich, als es sein sollte. Sondern ich werde dafür sorgen, dass die Qualität da ist. Ich werde dafür sorgen, dass ihr genug haben werdet. Verbindlichkeit. Bevor wir es sehen. Matthäus 6, Vers 26 sagt Jesus, schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten noch Vorräte ansammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch so viel wichtiger als sie. Da führt er das aus, warum es eigentlich keinen Sinn macht, Sorgen zu haben von dem, was morgen kommt, was morgen sein wird, sondern hier zu sein und zuerst nach Gott und seinem Reich zu fragen und dann zu erleben, dass er verbindlich ist, dass er sich verbunden hat mit uns und sein Siegel draufgelegt hat und uns zusagt, ich werde euch versorgen. Jetzt können wir darüber diskutieren, was denn eigentlich genug ist. Ob unser Genug Gottes Genug ist oder ob es da Differenzen gibt. Ich lade dich ein, mit Gott ins Gespräch zu gehen über diese Frage. Bin ich auch noch nicht fertig damit. Und wahrscheinlich wird es ein Ringen bleiben und manchmal auch eine Irritation. Aber ich glaube, auch die ist gut. Reinheit, Echtheit, Verbindlichkeit und das Dritte, Stabilität. Ein Siegel steht für Stabilität. Zu sagen, da ist eine Autorität dahinter, die nicht einfach umfällt. Da ist eine Autorität dahinter, die nicht mal so die Meinung ändert, je nachdem, wie der Wind gerade kommt. Da ist eine Macht dahinter, die größer ist und stärker ist als alle anderen Mächte. Und dann kann es wanken. Gott hält uns, wenn alles wankt. Im Haggai wurde das beschrieben, es wird Völker werden umfallen und es wird, ja, also Könige werden brechen und aber das Reich Gottes wird Bestand haben. Das ist eine Verheißung, auf der wir stehen. Stabilität. Hebräer 12 greift diesen Aspekt auf. Da wir also ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein und Gott Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit anbeten. Auf welchen Verheißungen stehst du? Gott spricht durch Haggai und lädt die damaligen Menschen aus Juda, die den Tempel wieder aufgebaut haben, das Volk und im Besonderen Zerubabel in diesem letzten Abschnitt ein, sich festzustellen auf diese Verheißung und daran festzuhalten, unabhängig der äußeren Umstände. Verheißungen, die Gott besiegelt. Verheißungen, die uns heute gelten, weil wir unter diesem Siegel sind. Und meine Frage an euch ist, was heißt das? Wie leben wir mit diesen Verheißungen? Wie lebst du damit, dass Gott dir zusagt, ich habe dich reingemacht, ich habe dich reingewaschen mit meinem Blut? Die Schuld vergangener Tage ist abgewischt. Du darfst frei davon sein. Du darfst aufrecht stehen. Wie lebst du damit, dass Gott sagt, ich verpflichte mich, ich bin verbindlich mit dir und ich habe dir gesagt, ich werde mich um euch sorgen. Sorgt euch um nichts, alle eure Sorge werft auf Jesus Christus, denn er sorgt für euch. Was heißt das für dein Alltagsleben? Die Frage, und um die dreht sich, glaube ich, das Haggai-Buch am allermeisten, die Frage, wo setze ich meine Prioritäten? Und er ist stabil. Eine Verheißung, auf der wir stehen. Gott hält stand. Egal, was kommt. Egal, was mit uns, was mit dieser Welt, was mit unserer Stadt passiert. Und ja, das ist einfach zu sagen, wenn wir hier in Butzbach stehen, wo gefühlt die Welt noch in Ordnung ist. Wo alles da ist, was man braucht. Wo man alles noch kaufen kann. Wo man in Frieden leben kann. Wo der Tornado nur nach Gießen vorbeizieht. Ja, schaut euch die Nachrichten an. Ja? Guckt nach China oder Tibet oder wo auch immer gerade mit den Überflutungen. Guckt die Erdbeben in Südamerika an. Guckt an so vielen Stellen, wo es Menschen ganz anders geht als uns. Guckt die Menschen an, die aufgrund ihres Glaubens im Gefängnis sitzen. Und manchmal habe ich das Gefühl, die spüren mehr davon. Die dürfen mehr davon erleben. Wir wollen nicht in diese Situation kommen. Wir wollen für diese Menschen beten. Wir wollen dafür beten, dass sie genau das erleben dürfen, wie sie versiegelt sind, wie Gott zu ihnen steht, ihnen beisteht und ihnen hilft, sie versorgt und auch wenn alles ins Wanken kommt, dass sein Reich Bestand hat. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es eine Einladung für uns heute schon zu fragen, wie das in unserem Leben aussieht. Wie diese Verheißungen, die Gott uns zuspricht, wie diesen Siegelring. Also vielleicht kannst du dir das auch als Ring vorstellen. Ne? Ich habe noch mal ein Bild mitgebracht davon am Schluss. Kannst du dir nochmal angucken. Stell dir doch vor, du ziehst so einen Ring an. Wir ziehen Ringe an, meistens in Deutschland, wenn wir uns verloben oder wenn wir heiraten. Ja, das ist so ein Bund, den wir mit diesem Ring anziehen und auch mit diesem Ring deutlich machen, jawohl, da ist was Verbindliches und das bleibt auch so. In den USA gibt es dann immer noch mal Ringe, wenn du irgendwas erreicht hast. Ja, also wenn du irgendwie dein Studium abgeschlossen hast, kann es sein, dass du von der Uni einen Ring bekommst, irgendwie, der gut war, sagt, ja, ey, da, wir sind connected, das habe ich geschafft. Oder wenn du die Meisterschaft gewinnst im Sport, dann gibt es für manche gibt es dann Ringe, Championship-Ringe, die du tragen kannst, die einfach sagen, ja, das ist meins. Habe ich geschafft, das drückt was aus, das macht was mit meinem Status, wenn ich so einen Ring trage. Ich habe jetzt leider nicht für jeden von euch einen solchen Siegelring, den ich euch als Symbol mitgeben könnte. Aber vielleicht kannst du ihn mal so in deiner Vorstellung anziehen. Stell dir vor, Gott überreicht dir so einen Ring und sagt, hey, du bist es wert. Du bist es würdig. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Und jetzt darfst du danach leben. Du bist wertvoll in meinen Augen. Du darfst alles bei mir abgeben. Du darfst alles ablegen, was dich belastet. Du darfst die Vergangenheit mir hinlegen und sie muss dich nicht permanent quälen und dir irgendwas sagen, was du nicht geschafft hast. Du hast eine falsche Entscheidung getroffen. Du hast dich falsch verhalten. Hättest du doch nicht. Du darfst diesen Ring anziehen. Wie auch der verlorene Sohn, das Gleichnis, was Jesus erzählt, der verlorene Sohn, der weggelaufen war, der alles verprasst hat, der Mist gebaut hat, zurückkommt und arbeiten will bei seinem Vater und der Vater kommt und empfängt ihn und gibt ihm neue Kleider, weil er stinkend und dreckig war, aber auch einen Ring. Diesen Ring, den ihn als Sohn kennzeichnet, nicht nur als Arbeiter. Stell dir vor, Gott steckt dir so einen Ring an und sagt dir zu, ich bin da, ich liebe dich. Meine Gnade gilt dir. Ich bin verbindlich. Nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Und auch wenn alles um uns herum wankt, so bin ich doch da. Nimm dir einfach mal eine halbe Minute der Stille. Zieh dir diesen Ring vielleicht in deinen Gedanken an. Und überleg dir, was bedeutet das für mich? Was heißt das für mich? Was heißt das für die kommende Woche, die vor mir liegt? Jesus, ich danke dir, dass wir diesen Siegelring von dir bekommen. Und auch wenn wir ihn nicht an unsere Hand stecken können, so bist du mit deinem Heiligen Geist da. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass das jetzt nicht nur ein Gedanke ist, den wir teilen, wo wir darüber nachdenken, sondern dass das ganz tief in unser Herz rutscht, wie du uns siehst und was das für uns bedeutet, wie wir damit leben sollen. Begegne du uns jetzt in dieser Zeit, in der wir dich anbeten wollen. Wir haben es gehört, dass Zum Lobpreis deiner Herrlichkeit sind wir versiegelt. Jesus, ich danke dir, dass du mit deinem Geist hier mitten unter uns bist. Berühre uns. Stärke uns. Nimm vielleicht manche alten Lügen weg. Schenk uns das Vertrauen in dich, dass du stehst, dass du verlässlich und unaufhaltsam bist. Dass wir alles in deine Hand legen dürfen und Frieden finden dürfen bei dir.